Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.
Heute bringst du ein Thema mit und das ist auch eine Anregung aus dem Hörerkreis dieses Podcasts, aus deinem Umfeld. Erzähl uns mal, was wir heute besprechen sollen.
Ich möchte gerne über Fleisch reden. Ich möchte einfach die Aufmerksamkeit erwecken, dass vielleicht nicht alles so ganz klar ist, was für uns gut ist oder nicht gut ist, wie das propagiert wird. Und ich weiß, dass du dich vegetarisch ernährst und ich habe das auch selber 17 Jahre lang gemacht und mit ziemlich schlechtem Erfolg für meine Gesundheit. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was braucht unser Körper wirklich? Und mich interessiert keine Ideologie und nur das, wie unsere Physiologie aufgebaut ist. Und ich habe auf mehrere Patientenwünsche reagiert hiermit. Die fragen mich, können Sie bitte mal einen Podcast darüber machen, was überhaupt im Fleisch drin ist? Warum sollen wir das essen?
Dann lass uns doch heute mal schauen, was drin ist.
Ja, okay. Also ich möchte erstmal grundsätzlich das nochmal in Gedächtnis rufen, was für Fleischsorten haben und was der Unterschied davon ist. Und ich werde insbesondere über rotes Fleisch reden, weil das hat die höchste Nährstoffdichte von allen Fleischsorten, die wir haben. Also wir haben in der Regel bei uns Schweinefleisch, Rindfleisch, Lammfleisch, Hühnerfleisch. Wir haben, ich zähle jetzt auch mal Fisch dazu, weil es auch ein tierisches Eiweiß ist. Und wir bestehen überwiegend, also unser Gewebe, aus tierischem Fleisch und tierischem Eiweiß. Also Muskel ist Fleisch. So, das heißt, wir bestehen daraus. Und wir haben ganz, ganz wenig Glucose in unserem Blut. Das sind ja die Makronährstoffe, die wir haben, also Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat. Ein bisschen Kohlenhydrat in Form von Glucose haben wir in unserem Blut. Aber wie gesagt, das meiste ist Eiweiß und Fett, und zwar tierisches. Und ich glaube, es ist ratsam, wenn wir den Fleischkonsum erhöhen, im Gegensatz dazu, was uns leider Gottes immer wieder nahegelegt wird. Möglichst natürlich aus Weidehaltung, das lässt sich natürlich nicht wirklich immer darstellen. Es ist ja auch so, dass die Tiere nicht mehr so gehalten werden, wie sie eigentlich leben sollen. Das hat auch einen negativen Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Da will ich aber jetzt aber nicht speziell reingehen. Vielleicht mache ich dazu nochmal einen speziellen Podcast. Ich will jetzt nur über die Inhaltsstoffe reden und warum zum Beispiel rotes Fleisch mehr wert ist als die anderen Fleischsorten. Also wir haben beim Rind einen großen Unterschied, also bei diesem Weidehaltung Rind haben wir einen großen Unterschied auch in der Physiologie des Tieres im Gegensatz zu Schwein, zu Huhn zum Beispiel, in dem die Rinder 4 Mägen haben. Und selbst dann, wenn die Nahrung nicht richtig optimal ist, wenn die Tiere nicht optimal Weide gehalten werden, durch diese 4 Mägen wird die Nahrung, das, was sie zu sich nehmen, ich sage jetzt speziell nicht nur Gras, weil sie oft nicht nur Gras bekommen, aber durch diese 4 Mägen wird die Nahrung so intensiv durchgearbeitet, dass am Ende sehr viel weniger problematische Stoffe übrig bleiben als bei den Tieren, die nur einen Magen haben, also zum Beispiel bei einem Huhn oder bei einem Schwein. Schweine sind Allesfresser und die Hühner eigentlich auch. Also wenn sie nur auf dem Hof rumpicken dürfen, was sie gerade finden, dann essen sie Würmer, Käfer, irgendwelche kleine Tierchen und Gräser und Körner, was sie finden. Stattdessen bekommen sie sehr häufig nur Getreide zum Futter. Und das Gleiche gilt für das Schwein auch. Und weil sie halt nur einen Magen haben, ist die Qualität des Fleisches und vor allen Dingen der Fettsäurestatus ist sehr, sehr viel ungünstiger, als wenn sie in einer natürlichen, naturgemäßen, deren artgerechte Haltung gehalten würden. Leider ist das nicht der Fall. Daher denke ich, wenn schon Fleisch, dann wäre wahrscheinlich das rote Fleisch vom Rind das Beste für uns. Es gibt auch ein paar, wie soll ich das sagen, Jetzt musst du das mal stoppen, weil ich wirklich ein Wort finden möchte mit dir zusammen, Volker.
Ja.
Also es wird gesagt, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es eine Lüge ist, aber es ist, das wird immer erzählt, dass rotes Fleisch Krebs macht. Zum Beispiel, dass rotes Fleisch Krebs macht. Es gibt eigentlich keine richtig belegte Studie, die sich ausschließlich auf Fleisch bezieht. Ich wage es zu sagen, weil die Studienlage bezieht sich ausschließlich auf epidemiologische Studien. Eine epidemiologische Studie bedeutet, dass eine große Anzahl von Menschen einen Fragebogen bekommen, in der sie ausfüllen sollen, welche Art von Nahrungsmittel sie über einen gewissen gewisser Zeitspanne gegessen haben. Und da sollen sie ankreuzen, wie oft hast du im letzten Jahr zum Beispiel Burger gegessen oder Pizza mit Salami und so weiter. Erstens, ich könnte noch nicht mal sagen, was ich letzte Woche gegessen habe. Zum Teil, der zweite Punkt ist, dass da oft Nahrungsmittel in Verbund aufgenommen werden. Und oft wird genau das, was zum Beispiel die Kohlenhydratlast oder Cola oder Pommes verursacht, wird dem Fleisch zugeschoben. Das heißt, es gibt keine einzige Studie, die sich wirklich nur auf Fleisch bezieht. Da gibt es jetzt nur zwei Ausnahmen zu. Im Moment läuft eine Studie in der Harvard University, die bezieht sich auf Leute, die wirklich fast nur Fleisch essen. Und es gab eine Studie, wenn ich das so nennen darf, arktische Forscher sind mal verschollen und sind jahrelang, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, ich könnte das mal raussuchen. Sie haben jahrelang mit den Inuits gelebt und nach ihrer Rückkehr haben sie sich freiwillig für ein Jahr in New York in ein Krankenhaus begeben, um zu beweisen, dass eine sehr hohe fleischlastige Ernährung eigentlich alles bietet für den Körper, was wir brauchen. Und nach dem Jahr wurden sie nonstop überwacht, also in diesem Jahr wurden sie nonstop im Krankenhaus überwacht und mehr oder weniger nur Fleisch und Fisch zum Essen bekommen haben. Da hat man gesehen, dass die eigentlich richtig gesund geblieben sind. Das ist das Einzige, was ich jetzt weiß. Alle anderen Studien sind wirklich epidemiologische Studien, die nicht wirklich aussagekräftig sind.
Ich mag da einen Punkt reinbringen, weil wenn der Begriff Fleisch fällt, dann fällt da ja im allgemeinen Lebensmittelbereich auch immer diese Wurstwaren, nenne ich das mal, mit rein.
Da hole ich noch gleich zu, okay, Volker. Gut. Das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Also das Zweite ist, es bezieht sich auf menschliche Physiologie. Unser Körper ist so aufgebaut, dass wenn wir eine ausreichend sauren Magensäure haben, das ist pH 1 bis 2, das habe ich schon mehrfach erwähnt in den Podcasts, das ist der sauerste überhaupt. Das ist die einzige Stelle in unserem Körper, die in der Lage ist, Eiweiß zu spalten. Wenn wir ein Stück Fleisch essen, wird das in der Magensäure so gut wie komplett zersetzt und im Dünndarm aufgenommen. Es erreicht nicht den Dickdarm. Das funktioniert nicht in einer physiologischen, gesunden, menschlichen Körper. Dazu gibt es Ausnahmen. Die Ausnahme ist dann, wenn jemand zum Beispiel Säureblocker nimmt, da wird enzymatisch die Säureproduktion in dem Magen ziemlich unterbunden, im Magen nicht mehr gegeben, dann wandert das Eiweiß in tiefere Darmabschnitte, die nicht dafür vorgesehen sind, Eiweiß zu spalten. Dann kann es in den Dickdarm erreichen und tatsächlich faulen im Dickdarm, aber unter physiologisch gesunden Bedingungen passiert es nicht. Dafür gibt es auch noch einen Beweis. Menschen, die den Dickdarm entfernt bekommen haben und haben einen Stomabeutel, in dem Stomabeutel findet man kein Fleisch. Da findet man die Pflanzen und die Reste, die sie nicht verdauen, weil nur der Abfall erreicht den Dickdarm. Das, was wir resorbiert haben, erreicht den Dickdarm nicht. Das heißt, unter physiologischen Bedingungen ist noch nicht mal möglich, dass Fleisch den Dickdarm erreicht. Wie bitteschön soll das dann Krebs verursachen? Der dritte Beweis ist der sogenannte Warburg-Effekt. Professor Warburg war ein Professor für Physiologie in Wien Anfang des 19. Jahrhunderts und hat einen Nobelpreis für den sogenannten Warburg-Effekt erhalten. Er hat bewiesen, dass wir alle Krebszellen produzieren und diese Krebszellen werden nur dann zum Tumor, wenn unser Immunsystem zusammenbricht. Und die soliden Tumore, jetzt kommt das Interessante, ernähren sich ausschließlich aus Zucker, weil die Mitochondrien ihre Energieproduktion auf Gärung umgeschaltet haben. Die funktionieren nicht mehr richtig und haben eine sehr ineffiziente Energiegewinnung aus Glucose. Das heißt, Krebszelle ernährt sich aus Glucose. Und noch vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge, das will ich jetzt aber nicht da reinbringen. Das heißt, es ist eigentlich physiologisch nicht möglich, dass rotes Fleisch Krebs macht. Jetzt komme ich zu den verarbeiteten Produkten. Es ist richtig, dass in der Konservierung von Fleisch Pökelsalze verwendet werden. Das könnte ein Problem machen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Problem ist, weil wir auch ohne diese verarbeitete Fleischprodukte sehr viel Nitrat aufnehmen können durch das Trinkwasser. Und es gibt ganz viele Gemüsesorten, die von Natur aus mitunter mehr Nitrat enthalten oder Nitrit als Fleisch. Und zwar alle Kohlarten und Bohnen haben mehr Nitrat, als wir denken. Und vielleicht ist das auch nicht immer so schlimm, weil NO-Gas führt dazu, dass die Gefäße sich erweitern. Das macht die Sonne übrigens auch, wenn wir in der Sonne sind. Das NO-Gas, das sich in den Gefäßen gebildet wird durch die Sonne, senkt den Blutdruck, führt zu mehr besseren Wohlbefinden. Also ich bin mir dann nicht ganz sicher, dass es so schwarz-weiß gesagt werden kann, dass verarbeitete Fleischprodukte so schlecht sind, weil, wie gesagt, das problematische Nitrat, Nitrit finden wir auch in anderen Nahrungsmitteln und es entsteht, wie gesagt, in unserem Körper natürlicherweise durch das Sonnenlicht auch noch.
Tatsächlich, weil ich bin so ein Nerd und lese immer, was drin ist in Sachen und gerade, das gilt aber für alle verarbeiteten Lebensmittel, ist es immer Vorsicht. Und gerade bei Wurstwaren, ich komme so aus einer Region, wo diese Fleischwurst hier gerne gegessen wird, die ist voller Zucker. Also das muss man einfach mal wissen, der Geschmacksträger ist dort Zucker.
Das ist erschreckend, 100%. Also das ist, ich habe neulich mal, ich weiß nicht, irgendein Speck in die Hand genommen im Supermarkt. Ich habe gelesen, das sind, ich glaube, 3, 4 verschiedene Zuckernamen habe ich dran gesehen. Wozu, bitteschön, braucht Speck Zucker? Das ist unglaublich. Ja, aber das ist fast überall drin. Unglaublich schlimm. Ja, absolut. Aber es ist nicht die Wurst, die schlimm ist, sondern der Zucker da drin.
Ich wollte zum
Ausdruck bringen. Und häufig wird genau das dem Fleisch wird zugeschoben, was eigentlich Zucker macht. Das ist das Verrückte daran. Und man muss wirklich alles lesen. Außerdem, es ist nicht nur das, sondern jetzt fällt mir gerade ein, auch wieder meine beliebte Pflanzenöle. Wie oft ist das zum Beispiel in der Leberwurst drin? Früher hat man nur Butter reingetan in Leberwurst oder Sahne. Jetzt haben wir da Sonnenblumenöl, Rapsöl in der Leberwurst drin. Und das sind genau die Sachen, die uns krank machen. Die Pflanzenöle und diese unglaubliche Last von Zucker und schlimmen Kohlenhydraten. Ja, absolut. Also man muss alles lesen und du kannst ja nicht mehr einfach vertrauensvoll einkaufen gehen, wenn du das nicht weißt.
Nein, es ist auch lehrreich, also tatsächlich drauf zu schauen, was ist drin und ich frage mich sehr oft, warum ist das da drin?
Okay, jetzt komme ich wieder zurück zu dem roten Fleisch. Ich rede jetzt mal über Weidehaltung und wie das eigentlich von der Natur aus vorgesehen ist. Also normalerweise kommt also Eiweiß und Fett immer im Verbund vor in der Natur. Wenn wir in der Natur etwas essen würden, das wäre immer Eiweiß und Fett zusammen und nicht irgendein Eiweißpulver isoliert, den wir in ein Wasserglas auflösen können. Ich glaube, dass das sowas auch nicht gesund ist. Das will ich jetzt nochmal sagen. Deshalb möchte ich viel lieber, dass die Menschen das essen, was die Natur vorgesehen hat für uns. So, wir haben im Fleisch das meiste Eiweiß in biologisch verfügbarer Form. Die pflanzlichen Eiweiße werden zu 45% weniger bei uns aufgenommen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den Pflanzen. Bei Fleisch gibt es kaum Allergene. Es gibt da nur eine einzige Allergie, die extrem selten ist. Das ist das Alpha-Gall-Syndrom. Das ist eine bestimmte Art von Borreliose, die entsteht, wenn eine Zecke infiziertes Rind vorher gebissen hat. Dann kann jemand vorübergehend für ein paar Monate allergisch sein auf rotes Fleisch. Sonst gibt es keine Allergie auf rotes Fleisch. Es gibt vielleicht mal eine Sensibilisierung, aber Allergie gibt es nicht, im Gegensatz zu den Pflanzen. Also es ist sehr bekannt, dass Erdnüsse, Walnüsse können so einen anaphylaktischen Schock verursachen. Das passiert nicht beim Fleisch. Also das Wichtigste ist zum Beispiel L-Carnitin. Das gibt es wirklich nur im roten Fleisch oder im Fleisch. Das ist eine Aminosäure, die bringt die Fette in die Kraftwerke der Zellen für die Energieproduktion in die Mitochondrien. Es ist sehr, sehr wichtig für die Heilung und von Produktion, Energieproduktion von den Zellen unter anderem. Dann haben wir Kreatinin. Kreatinin ist auch die zweite Aminosäure, die sehr, sehr wichtig ist für alle Muskelfunktionen, für Gehirnfunktion. Hohen Konzentration im roten Fleisch, nicht im rohen, im roten Fleisch drin. Sehr wichtig für Muskelwachstum. Dann haben wir das Leucin. Es ist eine Aminosäure, die für die Synthese von Muskelfasern essentiell ist. Kaum in pflanzlicher Form erreichbar. Dann haben wir Taurin. Taurin ist eine Aminosäure, die sehr wichtig ist für Neurotransmittersynthese. AGEs sind zum Beispiel Advanced Glycation Products. Das ist, wenn Zuckerstoffe, Zucker und Eiweiß aneinander gebunden werden, wie zum Beispiel das HbA1c. Das ist man misst damit die Verzuckerung der Zellen bei Diabetikern. Diese schlechten AGEs werden abgebaut durch Taurin. Taurin ist auch sehr wichtig, damit das Herz in guten Rhythmus bleibt mit Magnesium zusammen. Dann haben wir Ducosahexaensäure, DHA. Das ist eine Art Omega-3-Fett. Die haben wir eigentlich auch nur aus den tierischen Quellen. Und das ohne DHA kann unser Gehirn nicht optimal funktionieren. Gibt es absolut keine Pflanzen. Vitamin D haben wir eigentlich auch in Weidehaltungstierfleisch drin, weil sie halt meistens doch draußen in der frischen Luft sind. Tryptophan ist die seltenste Aminosäure der Welt. Haben wir auch nur in dem Tier drin. Und das ist die Vorstufe von Serotonin, Glückshormon und Melatonin. Also wir brauchen das. Dann haben wir noch Carnosin. Das ist ein Antioxidant, sorgt dafür, dass der pH-Balance in unseren Muskeln bleibt. Es wirkt gegen Milchsäureaufbau, wenn wir uns trainieren. Es hilft auch, diese AGEs, diese schlechte, verklebte Eiweiß- und Zuckermoleküle abzubauen. Dann haben wir noch andere Stoffe drin in dem Fleisch. Es ist Q10 drin zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig, damit die Mitochondrien Energie produzieren können. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe Mikronährstoffe, die eigentlich nur im Fleisch drin sind. Und zwar das Hemmeisen, was biologisch verfügbar ist, ist im Prinzip nur im roten Fleisch drin. Also Spinat hat viel Eisen, es ist kein Hemmeisen, genauso wie roter Beete. Wir müssen davon kiloweise was essen, damit ein bisschen davon konvertiert wird in die biologisch verfügbare Eisenform. Übrigens mit Vitamin C in Verbund. Wir haben Magnesium, Vitamin K, Zink, Vitamin B3, B1, B6. B12 haben wir nur im roten Fleisch drin. Das heißt, jeder, der kein rotes Fleisch isst, muss obligat B12 in einer guten Form zu sich führen und nicht das Cyanocobalamin. Ich verweise bitte nochmal auf meinen Podcast zu B12. Das sollte bitte jeder hören, damit man nicht diese nicht gut zur Verfügung stehende B12 aus Versehen auf die Dauer verwendet, weil das führt zu gar nichts. Also wir haben Selen, Kupfer. Und eigentlich haben wir alles drin. Leider kann ich nicht anders sagen. Fleisch ist das nährstoffdichteste, was wir haben. Jetzt habe ich noch etwas, wo sich viele Leute auf den Fuß getreten fühlen werden. Innereien werden nicht gegessen und Innereien haben noch mehr Mikronährstoffe. Zum Beispiel Vitamin A, Folat, Q10 ist in der Leber in der höchsten Konzentration drin. Was will man alles nicht wirklich wahrhaben, aber es ist einfach eine Tatsache. Und es ist halt Geschmackssache, muss man auch nicht unbedingt essen. Wenn man ausreichend rotes Fleisch wirklich isst, dann ist man mit diesen Mikronährstoffen auch wirklich sehr, sehr gut versorgt. All diese Mikronährstoffe, jetzt gehe ich nicht in die einzelnen Stoffe hinein, sind Kofaktoren für Stoffwechsel, für Energieproduktion in den Mitochondrien, damit die Sauerstoffversorgung in unseren Zellen gut funktioniert. Also irgendwie ist es sehr, sehr schwierig, das zu ignorieren, je mehr ich mich in diese Materie hineinbegebe. Also wir haben Probleme, wie gesagt, normalerweise kann jeder dann das Fleisch gut verdauen, wenn solange die Magensäure ausreichend produziert wird. Das ist manchmal der Fall, dass das diese Salzsäureproduktion mit dem Alter herabgesetzt wird, dann ist das möglich, das wieder anzukurbeln, indem man zum Beispiel Beta-NHCl HCl zu sich nimmt oder Apfelessig in Wasser gerührt vor dem Essen zu sich nimmt. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das wieder aufzukurbeln. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht während des Essens trinken, damit wir nicht die Säfte, die wir für die Verdauung brauchen, weiter verdünnen, sondern das konzentriert der Magensäfte auch wirklich zur Verfügung stehen. Trinkmenge bitte zwischen den Mahlzeiten verteilt zu sich nehmen und nicht zum Essen. Rotes Fleisch könnte ein Problem werden bei manchen Patienten, die eine Hämochromatose haben. Das ist eine genetische Fehlsteuerung. Da wird sehr viel Eisen in der Leber gespeichert. Und wenn man rotes Fleisch isst, hat man halt viel Eisen. Und es könnte sein, dass es ein Problem macht. Also das will ich als Warnhinweis nochmal aussprechen. Aber ansonsten ist das wirklich das, was wir ein Millionen Jahre lang gegessen haben als Menschheit. Das kann doch nicht plötzlich so ungesund sein. Also ich stelle es einfach in Frage. Also jeder kann das entscheiden, aber es ist viel, viel einfacher, wenn wir das Nährstoffdichteste, was wir haben, hin und wieder doch mal zu uns führen. Und vielleicht das Ganze noch begleitet mit Pflanzen, die uns, also mit Gemüse und Salat, die uns nicht so viele Probleme machen. Ich werde jetzt gleich noch ein anderes Podcast aufnehmen darüber, was in den Pflanzen drin ist, was vielleicht mehr Probleme macht, als wir denken.
Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.